Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Der Tag danach.
Der Tag danach, genau. Nachdem wir auf Twitter gelobt wurden, aber wir wurden auf Twitter lobend erwähnt.
Wer hat uns denn erwähnt? Habe ich da was verpasst?
Ich habe gedacht, du hättest es mitgekriegt. Lass mich gerade nochmal aufrufen. Wenn es jetzt zu Knistern und Knattern in der Leitung kommt, liegt das an meiner Internetleitung. Der Sven mit W.
Dass wir uns jetzt auch dementsprechend mit Vornamen ansprechen.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass es darauf zurückgeht, aber er kann sich den Hut gerne anziehen.
Ich glaube, das kommt daher, weil du hast immer gesagt, guten Abend, Tobi, und ich habe immer nur gesagt, guten Abend.
Okay.
Und das wurde irgendwie kritisiert. Dabei war das von meiner Seite aus gar nicht negativ gemeint. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe mir das zu Herzen genommen.
Ja, weil du vergisst ja auch immer meinen Geburtstag, also von daher.
Ach so, du bist zeitlos, du wirst nicht alt oder so.
Nein. Das ist wie mit einem guten Wein. Der wird im Alter ja nur besser.
Okay.
Bei richtiger Lagerung.
Ja, das ist wie mit Apple-Produkten. Je älter sie werden, je besser werden sie. Oder je weiter die Serie nach vorne getrieben wird, je besser soll sie angeblich werden, ne?
Also das wäre ja eigentlich schon das Stichwort jetzt gewesen.
Ja.
Fangen wir gleich am besten an, oder? Wir haben nichts anderes vorbereitet.
Wir haben ja keine Zeit, wie wir immer so schön sagen.
Heute geht es um unseren gemeinsamen Angelausflug letztes Wochenende.
Ja, der imaginäre Angelausflug in Second Life.
Nein, es geht natürlich, wer hätte es gedacht, um die Apple Keynote.
Ja, so sieht's aus.
So, der Tag danach.
Der Tag danach.
Willst du schon mal irgendwie einen Ersteindruck zum Besten geben oder sollen wir einfach von vorne anfangen?
Ich glaube, wir machen unseren Ersteindruck zum Schluss oder besser gesagt unser Fazit zum Schluss, wie sieht das gehört.
Okay. Ja, okay, gut.
Es fing ja ziemlich lustig an, ne?
Ja, das fing sogar noch vor diesem lustigen Anfang an. Hattest du das mitgekriegt? Der Tim Cook hatte einen Tweet rausgehauen.
Doch, den habe ich mitbekommen. Der wurde dann aber sogar wieder gelöscht. Einige sind davon ausgegangen, dass es eine DM war, die eigentlich zu jemandem kommen sollte. Und das ging dann quasi ganz schnell durch Twitter.
Genau. Ah, guck mal, selbst Tim Cook ist nur ein Mensch und haut eine Twitter-Nachricht öffentlich raus, obwohl es eine DM hätte sein sollen.
Ja.
Naja. Und dann hat sich ja herausgestellt.
War alles geplant.
Genau, es war quasi die Vorlage für das Intro-Video, was sie dann gezeigt haben.
Ja, und das war so ein bisschen Mission Impossible-mäßig aufgezogen, das Ganze sozusagen.
Also, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es eigentlich bis jetzt die beste Intro, die sie gemacht haben.
Ja, die war wirklich witzig und nicht zu an den Haaren herbeigezogen, ja.
Ja, so ein bisschen schon, vor allem das über das Wasserrennen, man muss sich es am besten in Ruhe mal angucken, das jetzt zu beschreiben, das ist ein bisschen, nicht so möglich, aber es war auf jeden Fall gut gemacht, Mission Impossible Musik im Hintergrund, die junge Frau, die einen wichtigen Koffer noch schnell zu Tim Cook bringen musste, bevor die Keynote anfängt. Und ich hätte auch gedacht, es wäre was, oder das neue iPhone wäre zum Beispiel in diesem Koffer gewesen. Aber es war dann der Apple-Clicker, mit dem sie die Slideshows durchklicken, also weiterklicken. Es war natürlich dann schon eine hübsche Pointe.
Ja, genau. Ja, das war ein schönes Intro. Und dann ging es ja auch schon los. Dann gab es so ein paar Beweihräucherungszahlen, sag ich mal, ne? Wie immer. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt näher drauf eingehen. Ehrlich gesagt habe ich mir die auch gar nicht notiert. Ich glaube, 2 Milliarden iOS-Devices wurden da an den Mann, an die Frau gebracht.
Ja.
Das ist mir noch so hängen geblieben.
Ja, das beste Smartphone aller Zeiten, das beliebteste und das, mit dem die Kunden am zufriedensten sind. So ungefähr, glaube ich, kann man es zusammenfassen.
So sieht's aus.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich immer so.
Ja.
Wie soll es auch anders sein? Ja. Es wäre ja mal lustig, die größten Support-Unfälle aus der Support-Hotline dort vorzulesen, aber ich glaube, das trauen sie sich nicht. Das wäre doch mal eine Keynote, wo man sagen könnte, okay, das ist mal was ganz was anderes. Ne?
Vor allem, man könnte das ja dann so machen, wie jetzt gerade auch wieder dieser Fußballspruch oder Fußballerspruch des Jahres, der momentan ja auch gewählt wird. Da ist ja unser Lothar Matthäus auch wieder mit vorne dabei.
Der ist doch immer vorne dabei.
Ja, ganz vorne dabei. er wollte diesen Spruch bringen, hätte Fahrradkette und hat gesagt, wäre Fahrradkette. Und damit kommst du dann in die engere Auswahl, das muss man sich mal vorstellen. Früher gab es noch so Sprüche wie, ja, Mailand oder Madrid?
Hauptsache Italien oder
genau,
wie war's?
Genau. Das war aber so wäre Fahrradkette.
Ja, aber so dumme Sprüche vergisst man ja auch nicht. Also ja, dieser Spruch mit dem Mailand und so, das hat sich ja.
Oder wie war das? Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl.
Ja.
Das sind echt Klassiker. Aber zurück zur Keynote. Wir schweifen hier schon wieder.
Ja.
Hör auf mit diesen Stichwörtern, Tobi.
Ja,
du triggerst mich da immer.
Die Keynote geht ja auch schnell. Es ist wie hieß es doch so schön, es war ein klassisches S-Event. Ja, so ist es doch gewesen.
Ja, im Prinzip ging es nur um die Apple Watch, wo wir jetzt mit einsteigen, denke ich mal. Das war ja auch der Anfang. Und um das iPhone. Mehr war es im Prinzip nicht. Ja.
Genau. Und um das mal vorne vorwegzunehmen, die ganzen geleakten Bilder, die ganzen Daten, die ganzen Fakten, die bisher geliefert worden sind, die haben sich ja alle nun wirklich bewahrheitet. Es war schon alles bekannt.
Ja, wobei dieser iPhone-Name für das LCD-Gerät war, glaube ich, noch nicht geleakt.
Auf jeden Fall doch, da gab es auch schon ein paar Gerüchte. Also kurz davor gab es schon
Gerüchte. Da gab es ja auch diesen XML-Leak, wo Apple ein bisschen voreilig war mit dem Veröffentlichen von Webseiten, beziehungsweise von dem Seitenindex, der von Google ja dann gezogen wird, für die Suchmaschine. Da ist es aber so jetzt eine Woche im Voraus oder so, wo wir auch schon über Max oder XS oder 10S gesprochen haben, da hatten wir ja noch nichts von dem 10R.
Nee, es war ja zum Schluss auch noch XC oder 10C in der Gerüchteküche unterwegs, was ja auch sehr einleuchtend gewesen wäre für Color. Also das wäre eigentlich der bessere Name gewesen.
Wobei, wie mit dem S für Small verbinde ich mit C eigentlich kompakt. Und das ist es ja nicht geworden, aber da kommen wir später dazu.
Aber was verbindest du denn mit dem Richard, also dem Romeo als Buchstaben?
Nichts.
Ich auch nicht. Das egal. Gut, da kommen wir nachher
zu.
Lass uns vorne anfangen.
Apple Watch.
Da gab es auch ein paar Zahlen zu, da haben sie sich auch wieder dementsprechend beweihräuchert. Aber dann ging es quasi direkt los mit der Apple Watch.
Ja, vor allem, er hat ja gemeint, Apple Watch ist ja nicht nur die am meisten verkaufte Smartwatch, sondern Uhr generell.
Ja, und was war da? 98% Customer Satisfaction, also da hat er, ja.
Gut. Ja, kann ich nichts zu sagen, ich habe keine.
Ja, noch nicht. Also die Apple Watch, die ich besitze der ersten Generation, die tut es auch noch und funktioniert auch noch einwandfrei, also ich bin damit auch noch zufrieden.
Die kriegt aber kein WatchOS 5.
Deswegen bin ich auch schwer im Überlegen, das Ding abzugraden.
Ja.
Weil es gab ja jetzt doch eine Menge Erneuerungen und auch vom Design hat sich im Endeffekt viel, aber doch nicht viel getan, wie man das auch nennen mag.
Auf den ersten Blick nicht, wobei ich muss mir die definitiv jetzt so schnell wie es geht oder sobald sie da sind im Store angucken. Ich denke, du kannst schon am Handgelenk erkennen, dass es eine Vierer ist.
Ja, das auf jeden Fall.
Das müsste sehr gut gehen.
Aufgrund dessen, auch wenn das Display jetzt nicht an ist, kann man es erkennen, weil wir haben eine Vergrößerung des Bildschirms, nicht des Gehäuses, von 38 auf 40 mm und von 42 auf 44 mm. Und es sieht alles ein bisschen abgerundeter aus. Also man hat jetzt auch so ein etwas weicheres Design. Also es sieht angenehmer aus. Ich will jetzt nicht sagen, sie wirkt fast schon irgendwie rund, weil sie immer noch eckig ist, aber man hat schon so eine extreme Rundung der Oberfläche und das sieht irgendwie voller aus. Also ich finde die Designveränderung schon größer. Also man erkennt es, denke ich, sofort. Also ich finde die sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, die ist gelungen. Vor allem kam die jetzt bei der Präsentation gestern noch ein Ticken eleganter darüber, als er auf der Webseite aussieht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie wirklich im Handgelenk wirkt, auch im Vergleich zur Vorgänger, zur Generation 3 oder zur Series 3. Da bin ich schon mal gespannt. Also, die hat schon so ein Haben-Wollen ausgelöst, muss man wirklich sagen.
Ne? Vor allen Dingen auch mit einem großen Schritt nach vorne, nicht nur technisch, sondern auch, wie gesagt, vom Display und auch vom Design.
Ja, ja, und du hast ja jetzt den neuen S4.
Ja.
Den neuen Dual-Core-Chip, der ja zweimal schneller sein soll als die Series 3. Also wenn das stimmt, ja, dann macht die auch nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne. Und selbst der neue, was war es, Qualcomm hat ja, glaube ich, für wie heißt der, Android Wear, den neuen Prozessor jetzt vorgestellt, der jetzt auch in den ersten oder im ersten Modell verfügbar sein soll, jetzt dieses Jahr noch. Der kann dagegen auf jeden Fall auch einpacken.
Ja. Ja, und nicht nur dementsprechend der Prozessor ist 50% schneller, sondern der Lautsprecher ist 50% lauter. Und die Positionierung des Mikrofons wurde verändert. Wir haben jetzt das Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite und das soll beim Telefonieren die Echos reduzieren und die Störungen vermindern letztendlich. Das sind halt noch so kleine Sachen, die Apple wohl festgestellt hat, die man verbessern kann. Und
ja, genauso wie die Keramikrückseite.
Genau, Keramikrückseite hat damit zu tun, dass da neue Sensoren untergebracht sind in dem Gerät. Und das hat ja zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir jetzt eine Möglichkeit haben, das Ganze als EKG-System laufen zu lassen. Da sitzt dann auch noch ein weiterer Sensor in der neuen Crown drin. Und erst dann, wenn man quasi einen Finger auflegt auf den Sensor, ich sage es mal ganz übertrieben, ist dieser Stromkreis geschlossen, ja, sozusagen.
Ja, genau. Ja, das ist es auch, genau.
Und dann kann halt ein EKG durchgeführt werden. Und das ist auch nicht irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, sondern das ist auch zertifiziert. Also da war auch
auf der Bühne, ja.
Ich habe jetzt den Namen ehrlich gesagt nicht mehr präsent, aber dementsprechend, das Ganze ist auch nicht nur so ein Fake-Sensor, sondern das ist auch das, was auch medizinisch mitentwickelt worden ist oder das mit Medizinern zusammen entwickelt worden ist, das ganze Projekt.
Sensor. Man muss ja sagen, Sie haben ja gesagt, es hat eine FDA-Zulassung.
Genau.
Wobei da muss man sagen, das ist nicht dieselbe Zulassung oder der Test von der FDA, wie es jetzt wirklich medizinische Geräte, die zum Beispiel bei Ärzten oder Krankenhäusern zum Einsatz kommen, durchlaufen, sondern das ist diese vereinfachte Zulassung, für die sich Apple ja seit, glaube ich, 2 Jahren stark macht bei der FDA, wo es ja um diese Consumer-Facing-Anwendungen geht. Also Sie haben es ja auch, im Englischen gibt es ja auch den schönen Begriff over the counter, ja, wie in der Apotheke zum Beispiel, wenn da halt was rezeptfrei über die Theke geht, dass das, wie gesagt, jetzt halt vereinfacht zugelassen werden kann, dass du nicht da einen jahrelangen Zulassungsprozess hast bei Anwendungen, die für dich nur als Anhaltspunkt dienen sollen, ja, und nicht irgendwie eine 100% medizinisch zuverlässige Aussage treffen. Die FDA grenzt das auch ganz speziell ein jetzt für dieses EKG, was Apple implementiert hat. Sie sagen A, nicht empfohlen für Leute unter 22 Jahren, und sie betonen ganz eindeutig, dass man aufgrund der Ergebnisse von diesem EKG keine voreiligen Schlüsse ziehen soll und auf jeden Fall halt medizinischen Rat einholen soll, dass das lediglich halt der Diagnose helfen kann, aber keinen Arzt ersetzt, ja, generell halt. Aber wie gesagt, es wird von der FDA halt nochmal empfohlen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist halt, wie gesagt, diese Aussage, nicht für jünger als 22 Jahre. Aber ich denke mal, das hängt halt einfach auch mit dem Ausbilden des Körpers, ja, und des Herzens zusammen, dass wahrscheinlich die Technik, die da drin ist, vorher einfach, ja, wie Face ID mit Leuten, die zu jung sind, ja, und es da halt zu falschem Entsperren kommen kann, dass es da eventuell zu falschen Ergebnissen kommen kann. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass sie überhaupt FDA approved sind, auch wenn es halt diese, wie gesagt, diese Zulassung ist, beziehungsweise dieser Test ist. Es ist sinnvoll, dass es drin ist, weil man hat es ja auch bei der Herzstudie gesehen, die vorher über den normalen Sensor gelaufen ist, welche Ergebnisse da sind und vor allem welche, ja, positiven Nachrichten du gehört hast, wo halt wirklich Auffälligkeiten waren, wo Leute zum Arzt gegangen sind, wo dann auch wirklich was war. Und das EKG macht es ja nur besser, was die Diagnostik betrifft.
Ja, klar.
Und auch gerade, was Sie ja erwähnt haben, mit dem Aufzeichnen der Daten, dass es halt alles persönlich ist, dass da halt die Daten auch verschlüsselt in der Cloud sind, dass du da draus aus den Daten, die du hast, über einen längeren Zeitraum gesammelt, ja auch ein PDF für deinen Arzt erstellen kannst. Das sind halt alles so Sachen, die, denke ich mal, auch wieder in Studien garantiert irgendwo Eingang finden, ja, oder wo du wirklich eh unter Beobachtung stehst, damit auf jeden Fall auch nochmal eine Chance hast, ein EKG 2-3 Mal zu Hause oder unterwegs zu machen und die Daten einfach zu haben, ja, und nicht nur nicht dran gebunden bist, in die Klinik, zum Arzt, ja, ins Zentrum zu fahren und vor Ort dann EKG zu machen, sondern du kannst diese einfache Form, in Anführungszeichen, des EKGs halt jederzeit machen, ja, quasi halt wie so ein 24-Stunden Blutdruckmessgerät, ja, was du ja auch vielleicht mal am Körper hängen hast, ja, kannst du da halt wirklich rund um die Uhr, ja, in festgelegten Abständen oder wie du halt Zeit hast, dein EKG machen. Das ist schon mal ein Riesenfortschritt, ja. Vor allem auch eine Sache, mit der ich nicht gerechnet hätte.
Die EKG war ja auch sehr zum Schluss in der Gerüchteküche, genau. Und also fast schon kurz vor der Keynote. Und ich finde, die Apple Watch hat sich jetzt in den letzten Generationen von der ersten Generation bis zur vierten Generation auch stark gewandelt. Am Anfang wusste man noch nicht so, wo die Reise schwerpunktmäßig hingehen sollte. Und jetzt ist es mehr oder weniger so der Sporttracker, der Assistent, also auch der Gesundheitsassistent oder der Überwacher, das Monitoring-System, wie man es auch sehen mag. Und von dieser ganzen App-Geschichte haben sich ja sowieso verabschiedet, mehr oder weniger. Also die Third-Party-Apps, die finden ja immer weniger auf der Uhr statt oder besser gesagt fast gar nicht mehr. Also es wird mehr oder weniger so ein Assistenzsystem. Und auch mit diesem EKG-System, denke ich, steuern sie auch so ein bisschen auch die ältere Zielgruppe an. Also wie sagt man schon, die Best-Ager, würde ich sagen.
Ne? Ja, nicht nur, aber natürlich auch. Ja. Gerade die sind ja heute sehr bewusst, was ihre Gesundheit betrifft. Und wenn es mir hilft, dass 5 Rentner weniger, wenn ich mal zum Arzt muss, das Wartezimmer blockieren, weil sie ihr EKG vielleicht zu Hause machen können, ja, oder froh sind, dass sie nicht zum Arzt, wobei die gehen ja gerne zum Arzt, aber dass sie vielleicht 1 oder 2 da weniger drin sitzen, ja, und das Labor beziehungsweise die Ecke nicht zustopfen, ja, dann ist mir das auch recht. Klang vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber man kennt's ja, ja, wie es immer so ist.
Ja, ja. Rentnertreff, Wartezimmer, viele nehmen das auch als Happening, ja, ist leider so. Gerade auf dem Dorf ist das ganz schlimm, ist so.
Ja, wir sind ja beide nicht gerade Städter. Ja,
genau.
Und wenn ich morgens wirklich mal was zum Arzt muss und wenn es nur fürs Labor irgendwie nochmal eine oder eine Blutprobe ist, das Ding sitzt, da sitzen schon 3, 4 Egal an welchem Wochentag. Ja. Okay, und klar, die sind dann auch bestellt fürs Labor, weil du musst ja nüchtern kommen. Die haben ja dann auch irgendwie eine Blutprobe, die sie abgeben müssen. Aber Freunde.
Es sind doch immer die gleichen, die du da siehst. Ja. Also du kannst ja fast hinkommen, wann du willst. Du siehst immer die gleichen.
Ja, ja. Klar, die haben ihre Gebrechen, die sind krank. Die haben ja dann, wie gesagt, wenn es ins Labor geht, ja auch ihre Termine. Ja, die müssen ja auch nüchtern kommen. Ist ja auch nicht so einfach. Gerade je nachdem, was du hast und da gucken musst, was du da regelmäßig irgendwie auch mal Blutzucker halt zuführst. Klar, ja, aber wenn du dann, na okay, egal, ganz anderes Thema.
Ja, ja. So kommen wir von Höchstchen auf Stöckchen.
Ja, du triggerst mich immer. Ich hab's am Anfang schon gesagt. Ja, da lacht er.
Ja, da lacht er. Ja, besonders nichts zu lachen, Mensch, lass mich doch auch mal.
Genau. Worauf ich mich auch, oder wo ich auch ganz gespannt bin, ist auf die neue Crown.
Ja, die wurde ja grundlegend überarbeitet. Mhm. Es gibt jetzt eine Taptic, wie heißt das Ding? Taptic Touch? Nee, das ist was anderes, das war woanders. Taptic Feedback haben wir jetzt drin. Mhm.
Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das anfühlt. Ja.
Und das bedeutet halt, wenn man zum Beispiel durch eine Liste scrollt, dass man dann halt ein Feedback bekommt, so ein Klick, Klick, also so eine Rückmeldung. Und ich glaube, das kriegen die ganz gut hin, weil sie haben ja schon Erfahrung aus dem Touchpad. Das ist ja auch nicht mehr mechanisch, das ist ja auch nur noch ein Motor drin sozusagen. Und da, wie gesagt, befindet sich auch der Sensor drin. Und designtechnisch hat sich auch minimal was verändert. Anstatt des dicken roten Punktes haben wir jetzt einen roten Ring. Das schreit ja nach einer Kooperation mit dem deutschen Schreibwarenhersteller Rotring.
Okay, die Verbindung habe ich jetzt nicht gezogen.
Ja, ich denke da immer gleich an Cross-Promo und Kooperationen. Ne? Da dreht sich dann bei mir im Kopf immer gleich ein Rädchen weiter sozusagen.
Ja, da fällt mir eigentlich immer nur Nike und RMS ein.
Ach du lieber
Gott. In Bezug auf die Apple Watch, ja.
Da gab es auch ein paar neue Nike-Armbänder, stimmt, und ein paar neue, die habe ich gar nicht alle aufgelistet oder da habe ich mir gar nicht alle so viel Gedanken drüber gemacht.
Also das einzig Interessante zu den Armbändern ist ja, dass auf der Bühne die Aussage gefallen ist, dass die alten, wohl haben sie gesagt, dass die alten oder dass die meisten alten, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher.
Das hätte man also ich mal, glaube, dass die alle kompatibel sind.
Auf jeden Fall an den neuen Uhren noch passen. Ich denke mal, andersrum wird es schwierig. Weil die Uhr von der ein bisschen anders geworden ist, was die Gehäuseform, glaube ich, betrifft. Deswegen fand ich es eh schon nett, dass die Bänder passen sollen, ja, die man bereits hat. Wobei, das muss ja im Prinzip dieselbe Breite und das muss ja trotzdem bündig alles abschließen.
Also das Gehäuse hat sich ja, glaube ich, nur verändert in der Wandung, also ist dünner geworden. Dadurch kriegt man ja auch mehr Batterie rein in die ganze Geschichte.
Da bin ich auch mal gespannt. Ja, die neue Apple Watch soll ja wirklich dünner sein. Und das wird wahrscheinlich man auch direkt merken können. Es ist nicht viel, aber ich denke, das wird auffallen, wenn man sie trägt. Gerade wenn man irgendwie jetzt Langarmträger ist, ja, und nicht gerade weit, sondern Hemd oder Bluse, je nachdem, als Dame. Denke ich mal, wird sich das schon bemerkbar machen, ob es noch unter das Hemd oder unter den Manschettenknopf dann noch durchpasst oder nicht, ja.
Ja, okay, ja, muss man dann dementsprechend sehen. Die Komplikationen, die es gibt, die waren ja auch schon vorher bekannt, dass es so ein aufgebohrtes
das neue Watchface und die
Watchface gibt mit 8 Komplikationen. Da gibt es also eine Menge neuere Watchfaces, sind alles modulare Watchfaces, wie auch schon vorher. Es gibt neue animierte Watchfaces, die Atmen-App sozusagen, wo man dann konzentriert Atemübungen machen kann. Die kann man jetzt auch als Watchface bekommen. Habe ich eher weniger ausprobiert, aber warum nicht? Es gibt Leute, die schwören drauf. Und das wird sicherlich auch einen Bedarf geben, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und die Animation sah noch recht gut aus, was man da gesehen hat, sah sehr stylisch aus. Da kann man doch, denke ich, es sieht nicht so aus wie eine Clownkotze, sage ich jetzt mal. Sieht ein bisschen schicker aus. Und ja, eine Sturzerkennung ist noch eingebaut. Das heißt, wenn man sich aus irgendwelchen Gründen hinfällt, stolpert, was auch immer, dann erkennt das die Apple Watch. Und löst dann quasi nach einer Minute, wenn man sich nach einer Minute nicht bewegt hat, einen automatischen Anruf aus. Oder in der Zeit vor der Minute sozusagen fragt einen die Apple Watch, also ich nehme mal an, das wird visuell erfolgen, ob sie einen Krankenwagen oder ob sie dementsprechend einen Notruf absetzen soll. Das ist ein praktisches Feature, gerade jetzt auch wieder auf den Bezug des Monitoring und des Assistenzsystems etc. ist das eine schöne Sache, finde ich.
So. Ja, auch wieder eine Sache, die auf jeden Fall Sinn macht, gerade auch wieder in Bezug, was du angesprochen hast, mit eventuell halt etwas ältere Klientel schon. Ja. Wenn man überlegt, dass es da ja im häuslichen Bereich oder für den häuslichen Bereich Systeme ja schon gibt, ja, zum Umhängen, zum an den Arm schnallen, halt, quasi getragen wird, wie eine Uhr schon, mit so einem Panikbutton, ja, dass wenn du wirklich einen Sturz hast und dich dabei schwer verletzt, ja, dass du, dass entweder auch ein automatischer Notruf abgesetzt wird oder aber du halt noch einen Knopf drücken kannst und dann damit Hilfe rufen kannst, ist so eine Integration in die Uhr, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja, also ein SOS-Feature gab es ja vorher schon, jetzt mit einer automatischen Fallerkennung ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Mich würde mal interessieren, inwieweit das funktioniert, wenn du zum Beispiel einen Fahrradsturz hast, Motorradunfall, ja, kann das System auch diesen Sturz erkennen und da entsprechend drauf reagieren oder reagiert es dann richtig drauf? Mal gespannt, wie so die Falsch-Positiv-Meldung sein wird, wobei das ist ja wie vorher auch, ja, du kannst ja abbrechen. Ja, wenn was Falsches erkannt wird oder so, kannst du ja abbrechen.
Ja, du kannst das Feature ja auch komplett deaktivieren, wenn du es gar nicht haben möchtest.
Genau,
das kannst du das ja auch ausschalten. Aber
auf jeden Fall schon ein sehr sinnvolles Ding. Vor allem die Uhr trägst du in der Regel tagsüber ja ständig. Mhm. Also wirst du sie auch tragen, wenn du einen Sturz hast. Von daher macht Sinn. Ne?
Absolut, so sehe ich das auch.
Wie gesagt, was mich jetzt als Radfahrer interessieren würde, ist, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mountainbike durch den Wald fahre und da irgendwo einen Sturz habe, funktioniert's? Okay, dann ist immer noch die Frage, habe ich da dann auch gerade Empfang mit der Uhr und kann sie dann noch einen Notruf absetzen? Ja, das ist halt die andere Frage, aber das mal außen vor.
Ja, Empfang ist ja immer noch so ein Problem. Ja, aber ich glaube, so die wichtigsten Dinge haben wir zur Apple Watch durchgekaut. Würde ich sagen, oder? Fällt dir noch was ein?
Jetzt so auf die Schnelle nicht. Ich würde aber hier sagen, können wir schon ein kleines Fazit machen. Ich hatte ja im Vorfeld schon gesagt, eine Apple Watch wird es dieses Jahr für mich zu 99% schon werden. Es ist nur die Frage, wird es die neue oder wird es eine alte? Wird es eine GPS oder auch eine mit
LTE.
Genau, mit LTE. Mhm. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Der Preis der Series 3 ist unheimlich verlockend, ja, weil die ist unten durchgereicht worden und preislich sehr attraktiv. Andererseits alleine schon wegen dem neuen S4 und dem größeren und diesem schönen, tollen Display würde ich wahrscheinlich doch eher zur 4er tendieren. Wahrscheinlich wird es eine 4er, ich weiß nur noch nicht, ob es eine GPS oder eine LTE wird.
Ja, also wenn die Displaygröße gleich geblieben wäre, dann würde ich mir jetzt auch nur eine 3er holen. Aber das ist für mich so ein Killer-Feature, oder das ist so ein Ding, okay, nimm die 4er, ich komme ja von der allerersten und ich habe nur eine Menge Generationen übersprungen und da macht es eigentlich auch Sinn, nach meiner Meinung, denn die 4er zu nehmen. Und ob LTE oder nicht, das weiß ich nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen.
Das ist halt eine Preisfrage, ja.
Das ist eine Preisfrage, aber ich habe wiederum, wenn ich mir überlege, wie lange ich jetzt die erste Generation verwende, und man weiß ja nicht, wie sich diese ganze LTE-Geschichte entwickelt, wie günstig das noch bei den Providern wird, wie sich die Verträge entwickeln, was es da noch von Möglichkeiten gibt im Laufe der Zeit. Weil im Moment ist es teilweise, finde ich, mit 5 € zusätzlich im Monat sehe ich das nicht als sinnvoll an für mich. Weil wenn ich die Apple Watch umhabe, habe ich auch zu 99% das iPhone dabei. Und dann brauche ich das eigentlich nicht.
Wobei, die 5 € an sich würden mich jetzt nicht stören. Was ich mir wünschen würde, wäre ein eigener Vertrag für die Uhr, der entsprechend günstiger wäre.
Also du meinst jetzt einen separat gekoppelten Vertrag, den du hast und eine separate Telefonnummer sozusagen? Oder was meinst du damit?
Ja, dass ich einen Vertrag nur mit der Uhr abschließen kann.
Weil
wenn ich eh schon Kunde bin, sind die 5 € wären für mich ein No-Brainer. Dann würde ich direkt zur LTE-Version greifen. Weil die, wie gesagt, okay, 5 € übers Jahr gerechnet, klar, sind auch ein paar Euro. Aber wenn du eh schon einen Telekom-Vertrag zum Beispiel hast, die 5 €, das wäre für mich ein No-Brainer.
Ja, aber die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt jeden Monat 5 € ausgebe, was ist es für mich persönlich für einen Mehrwert? Kann ich da wirklich jetzt einen Nutzen oder rausziehen? Also ich sehe das jetzt nicht so. Ich bin kein Sportler, ich bin kein Jogger. Wenn ich jetzt joggen würde und das Ding und dementsprechend mein iPhone zu Hause lassen kann, dann würde ich sagen, okay, macht das Sinn. Aber wo ich bin, ist auch mein iPhone. Also von daher macht das für mich persönlich keinen Sinn.
Wenn du morgens zum Bäcker gehst, brauchst du nicht unbedingt ein Telefon einstecken. Die Uhr hast du eh an. Und die 20 Minuten, oder du wirst da keine halbe Stunde in der Schlange stehen, wo du dann durch Twitter oder so scrollen musst, ja. Oder du wirst von da auch kein Online-Banking machen und zahlen könntest du kontaktlos mit der Uhr auch noch.
Ja, vor allen Dingen beim Bäcker, da kann man wunderbar zahlen.
Ja, stimmt. Wenn es halt angeboten wird, ja.
Ja.
Und das ist eine Sache, die wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall mehr werden. Von daher, also für mich, wie gesagt, wäre es jetzt keine Überlegung, wenn ich einen Vertrag hätte. Ich habe ja keinen Vertrag.
Naja.
Und daher ist es halt Überlegung. Würdest du dafür extra nochmal einen Vertrag machen, um das dann halt entsprechend nutzen zu können? Weil, wie gesagt, die 5 € zusätzlich würden mich jetzt nicht ärgern. Das ist eine, oder das ist ein Mehrwert, der wäre es mir auch mehr wert. aber ohne, wie gesagt, ich habe keinen Vertrag bei einem Anbieter, der halt das auch entsprechend unterstützt. Und von daher da extra nochmal zu wechseln, beziehungsweise einen Vertrag abzuschließen, der mich auf jeden Fall mehr Geld kostet im Monat, als ich jetzt aktuell zahle. Nur um dann nochmal 5 Euro zu bezahlen, um die Uhr mit LTE nutzen zu können.
Ja, das ist richtig.
Das ist halt die Frage. Das wäre es mir, oder ist es mir im Moment eigentlich nicht wert. Ja, das muss ich dann wirklich mal überlegen. Ne?
Ja, also preislich gesehen hat sich die 4er auch nicht verändert. Das heißt, zur Series 3 ist im gleichen preislichen Rahmen geblieben. Da sind die Uhren nach meiner Meinung immer noch ein attraktives Angebot.
Für das Gesamtpaket definitiv, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und aufgrund dessen können wir ja zu den iPhones rübergehen, nicht?
Können wir machen. Ich hätte eben fast mein Fazit schon gesagt, aber geben wir mal eins nach dem anderen.
Mhm, okay. Ja, es ging dann weiter mit den bekannten oder nicht bekannten Namen XS oder XS und XS Max.
Was mir immer noch nicht so toll gefällt, muss ich ehrlich sagen, aber auf der Keynote haben sie es eigentlich ganz gut, oder hat es der Phil Schiller ganz gut rübergebracht. Also ich bin nicht mehr ganz so, es fühlt sich für mich nicht mehr ganz so schlecht an, die Namensgebung, wie noch zu Gerüchtezeiten.
Nein, ich meine, da werden wir uns genauso an gewöhnen wie an Plus. Also das ist Also da hänge ich mich jetzt nicht dran auf.
Vor allem gerade, wie es ja dann ums Max ging und er dann ja auch erklärt hat, wie es halt zu dem Namen kam und was, wie nennst du ein Telefon, wenn du vorher schon ein Plus hattest? Ja, und wie nennst du jetzt das iPhone 10 größer? Ja, dann ist es Max. Das war schon, also man muss sich die Keynote dann mal angucken, da war schon so für mich ein Funken Reality Distortion Field mit dabei, als er die Story gebracht hat, weil hinterher war ich fest davon überzeugt, dass es eine super Namensgebung war, ja. Oder ist, ja, was ich ja mit den Gerüchten überhaupt nichts, wo ich nichts mit anfangen konnte.
Ja gut, Apple versucht natürlich oder hat es ja schon immer geschafft, es zu erklären und danach
der, so ein bisschen Feenstaub.
Der geneigte Apple-Fanboy ist dann so ein bisschen auf einer ganz anderen Seite, wo er vorher war. Das schaffen sie ja ganz gut. Ja, also bei S-Max, wenn man das schnell ausspricht, denke ich immer an Ford S-Max. Ford hat ja auch so ein S-Max. So ein,
C-Max.
So ein, ja, C-Max.
Was ja auch gut gepasst hätte.
C? Zu dem zweiten Modell,
XC,
ja.
XC, aber da kommen wir, genau.
Lass uns doch mal
beim anderen.
Gut, es gibt 3 Farben bei den beiden Modellen, Gold, Silber und Space Gray. Wobei Gold ein nach meiner Meinung ein schönes, kein Roségold ist, sondern ein schönes, knackiges Gold.
Das ist wirklich ein schönes Gold, ja. Vor allem, ich habe Bilder gesehen, zusammen mit der Uhr.
Ja, wow. Also wenn man das dann so im, im Duo hat, sieht das schon schick aus.
Sieht hammer aus,
ja. Ich glaube, den Mut hätte ich dennoch nicht, mir ein goldenes iPhone anzuschaffen. Da muss man auch ein bisschen, weiß ich nicht. Man sagt ja vorher immer, oh, jetzt kaufe ich mir ein farbiges oder jetzt das. Und nachher greift man trotzdem wieder zum Schwarzen. Das ist so. Also bei mir ist es so.
Ja, okay, schwarz. Von der Front her sind sie ja alle.
Ja, aber die Rahmen zum Beispiel, die haben ja einen Edelstahlrahmen.
Ja, klar, die sind, ja.
Die sind dann dementsprechend in der Farbe des, in der Farbe der Farbe sozusagen. Ja. Die sind dann von der Rückseite angeglichen, von der Rückseite, ja.
Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das Goldene finde ich Hammer, ja. Das Goldene finde ich sowas von gelungen.
Ja.
Das ist jetzt auch für mich wieder kein Grund, ein neues Telefon zu kaufen. Aber das mit der schwarzen Front, mit dem goldenen Gehäuserahmen, die Rückseite dazu, das sieht einfach Hammer aus.
Ja, man hat ja noch so ein paar, in Anführungsstrichen, richtige Bilder aus der Hands-on-Area gesehen. Von den Leuten, die da waren, waren ja auch einige deutsche Kollegen dort.
Der Kashi war ja auch vor Ort.
Richtig, der war letztes Jahr auch, der ist öfter, der wird öfter eingeladen.
Und der hatte bei Instagram ein Live-Video am Start, war ganz nett. Also habe ich auch ein paar Minuten verfolgt, war ganz nett gemacht von ihm. Ja.
Und bei YouTube hat er auch, glaube ich, ein Live-Video gemacht, genau. Ja. Da hat man dann auch wirklich mal so ein paar Dinge gesehen vom Steve Jobs Theater.
Genau.
Sah ja ganz beeindruckend aus. Vor allen Dingen die Hands-on-Area hätte ich mir nicht so groß vorgestellt, die war ja mächtig. Ne? Ja. Na gut, 200.000 Leute müssen auch irgendwo untergebracht werden, ja, auf jeden Fall. Ja, das nur am Rande. Und ja, dann ging es los. Der neue Prozessor ist der A12 Bionic. Ja, namenstechnisch keine Überraschungen. 7 Nanometer.
Genau, was ja vorher auch schon so ein bisschen, oder was ja eigentlich bekannt war im Vorfeld, die 7 Nanometer.
Ja.
Und ja, was sich jetzt auch wieder gerade zeigt, ist, dass wahrscheinlich Apple mit dem 7-Nanometer-Herstellungsprozess auf lange Zeit wahrscheinlich alleine bleiben wird. Andere Chip-Hersteller sind noch nicht so weit und da wird da gemunkelt, dass sie auch kurz- und mittelfristig in diese Richtung nichts bringen können. Da bin ich mal gespannt, ja.
Ja. Performance-mäßig liegen wir bei der CPU oder beim Chip an sich bei 15% mehr Leistung und bei der GPU bei 50% mehr Leistung, so wie wenn ich das richtig verstanden habe. Gegenüber jetzt dem Vorgängermodell iPhone X. Das ist gerade, was die GPU angeht, beeindruckend und das wird man dann, denke ich, auch bei Spielen logischerweise am ehesten merken oder bei grafisch intensiven Anwendungen. Oder auch diese ganze AR-Geschichte, die sie da vorgestellt haben, denke ich mal, da wird es ja nochmal einen richtigen Schub geben. Wird sich dann aber auch alles dann zeigen, wenn die Dinger in der freien Wildbahn unterwegs sind. Ne?
Ja, das muss man mal abwarten, aber der wird definitiv schneller sein. Man hatte auf der Keynote ja auch die eine Präsentation noch mit Bethesda. Da hat man ja auch schon einiges gesehen, wobei so vom Hocker gehauen hat mich die Demo jetzt nicht. Von Elder Scrolls Blade. Von daher, okay, ja, das fand ich. Ich habe da jetzt nichts gesehen, was, denke ich mal, auf den aktuellen Geräten nicht auch so machbar wäre.
Das sah jetzt nicht unbedingt jetzt so, dass es mich aus den Socken gehauen hat. Und vor allem, es war nichts für Leute, die Angst vor Spinnen haben.
Ja, das ist die andere Sache. Ja.
Da hätte man eine andere Szene wählen können, sage ich mal. Etwas neutralere Szene, ja. War doch etwas überdimensional. Ich kann mir vorstellen, wenn man da im Publikum gesessen hat und das ist ja eine wahnsinnig große Leinwand und wer so, es gibt ja nur eine Menge Leute, die davor Angst haben, die haben sich garantiert erschrocken.
Ja.
Gut, dann haben wir in überarbeiteter Kamera, Smart HDR nennt sich das Ganze, wir jetzt drin haben.
Ja, die Demo war gut, also die Bilder waren auch hervorragend, klar, das ist ja nicht anders zu erwarten für die Keynote, aber die Technik, die sie erklärt haben, die hinter Smart HDR steht, ich bin mal gespannt, wie es wirklich sein wird, wenn man selbst Bilder macht unter den Bedingungen, die sie teilweise auch angesprochen haben, gerade was jetzt so gegen die Sonne, Lowlight etc. betrifft, inwieweit das Smart HDR wirklich bessere Ergebnisse liefert als bisher. Andererseits muss ich auch sagen, es hat mich so ein bisschen an Google erinnert. Ja. Aber andererseits, ja, du wirst zwangsläufig, ja, egal ob es jetzt oder wer es ist von den Leuten, die halt Kamerasoftware machen, du wirst eben über kurz oder lang wirst du einfach bei der Technik ankommen. Ja. Weil es ist einfach das Ding.
Dann ist es halt auch möglich, nachträglich die Tiefenschärfe zu verändern bei schon erstellten Bildern. Das schlägt natürlich auch wieder einen Markt von diversen Apps kaputt. Es ist ja dann nun nicht mehr nötig, sich da spezielle Apps aufs Smartphone zu laden in dem Fall. Ja.
Ja, du musst dich halt dann mit Features dann einfach absetzen oder mit der Qualität. Da musst du halt gucken, dass du da einen Mehrwert einfach bietest, damit die Leute halt zu deiner App greifen. Und dadurch, dass du ja Programme eh auch kostenlos zum Download anbieten kannst und da entweder mit einem In-App-Kauf oder mit Subscriptions dann Umsatz machen kannst, ein kostenloser Download, klar, es ist ein Download entfernt, ja, du musst den erstmal machen, du musst aufs Gerät kommen, aber wenn du eine interessante App hast, dann wird man auch mal den Download machen. Das ging mir jetzt ja die Tage genauso. Ja, ich bin bei, ich glaube, der Alexi Bexi war es wieder. Ja, hallo, Grüße übrigens. Den haben wir ja die letzten Podcasts öfter mal angesprochen. Der hatte irgendwie mit der Face-App rumgespielt. Die habe ich mir dann auch mal geladen. Ja, also ich habe kein Geld für irgendwelche Sachen jetzt bezahlt in der App, weil ich mir sie einfach mal angucken wollte, aber ich habe sie auf dem Gerät. Ja. Es ist jetzt quasi nur noch ein In-App-Kauf vom Umsatz entfernt. Ja. Von daher, wenn du den Weg aufs Gerät findest, ja, egal wie, bei mir im Fall von FaceApp war es halt jetzt, ich habe es bei Alexi einfach gesehen, ja, dass er das hatte und ich fand das ganz interessant von zwei, drei Sachen, die er da gemacht hat oder Bilder, die er bei Instagram gepostet hatte. Und dann habe ich mir die auch mal geladen. Also von daher, die größte Hürde ist erstmal aufs Gerät zu kommen. Alles andere, wie gesagt, wenn dann qualitativ die App überzeugen kann, dann kannst du auch Umsatz generieren.
Ja, so ist es. Ja, wo wir gerade bei Face sind, Face ID wurde ja auch schneller. Was mich so ein bisschen gewundert hat, sie haben nicht genau spezifiziert, wie viel schneller, oder habe ich es vielleicht überhört? Also ich habe es nicht mitbekommen. Und so viel, ich schließe mal daraus, so viel schneller kann es ja nicht sein, weil wenn es jetzt ein zweimal schneller wäre oder einmal schneller wäre, dann hätten sie es ja betont. Also es kann sich eigentlich nicht um so viel Geschwindigkeits- ja, oder Beschleunigung handeln, nach meiner Meinung. Weil das, ja, da wurde nicht konkret drauf eingegangen, auf die Sache.
Muss man einfach mal testen. Was natürlich einen Teil dazu beiträgt, ist einfach der neue A12. Auch gerade die neue Neural Engine, die sie haben, ja, die ja jetzt ein 8-Core anstatt ein Dual-Core ist, die ja auch bis zu 9-mal schneller sein soll, die spielt da auch rein. Und wahrscheinlich auch die neue Secure Enclave, die sie ja erwähnt haben, die jetzt auch schneller sein soll. Da kommen wahrscheinlich alle Teile zusammen. Andererseits, das war bis, ich hatte mit, was die Schnelligkeit betrifft, noch nie Probleme gehabt mit Face ID. Von daher, wenn sie jetzt noch schneller funktioniert, umso besser, ja. Aber die waren vorher schon meiner Meinung nach ausreichend schnell. Wobei ein bisschen schneller ist nie verkehrt, ja. Nochmal ein Zehntel hier weggeschabt oder so, ja. Und dann wird es halt noch weniger bemerkbar, das, was im Einsatz ist, auch gerade was jetzt Passwörter zum Beispiel in Safari betrifft, ja. Das Pop-up ist dann einfach noch kürzer da. Musst du überhaupt noch nur eine Animation spielen oder wird das einfach, ja, das ist halt dann die Frage. Es wird einfach schneller, angenehmer, ja, weniger, es ist weniger auffällig, damit weniger bewusst, es stört weniger, wird vielleicht besser akzeptiert beziehungsweise öfter eingerichtet, macht unterm Strich die Sache nur sicherer, von daher, ja, immer her damit, ja.
Ja, wie gesagt, es ist ein typisches S-Update und das zieht sich durch das ganze System. Es ist keine Revolution, eine Evolution, das Gerät.
Ja, und von daher, alleine schon vom Design her, das ist im Prinzip das iPhone 10.
Also ich habe da
es
keine.
Ist ja ein iPhone 10, aber es hat sich ja groß nichts getan.
Ja, also ich habe da keine Designänderungen feststellen können. Jedenfalls bei dem 5,8er logischerweise nicht. Und das andere Gerät gab es ja vorher noch gar nicht.
Ja.
Ja. Die Geräte sind beide IP68 zertifiziert. Mhm. Das bedeutet 30 Minuten bei 2 Meter Wassertiefe kann man das Ding gefahrlos reinfallen lassen und dann, wie gesagt, 30 Minuten rausziehen, ohne dass es Wasserschäden gibt. Ja. Bierfest ist es auch. Sie haben es in verschiedenen Flüssigkeiten getestet. Und Orangensaft, Bier und irgendwas anderes noch.
Ich bin ja fest der Meinung, dass das eine Anspielung war auf das, was war das?
Vierer.
Genau, wo sie in der Bar verloren haben.
Ja.
Ja. Und das ist natürlich auch wieder so ein, obwohl, ob bewusst, unbewusst, absichtlich, keine Ahnung, eine Anspielung jetzt auch gerade in Bezug auf, wie gesagt, dieses verlorene iPhone, auf das verlorene Google Phone, was sie ja gerade hatten, wofür sich ja anscheinend keiner interessiert hat.
Mhm.
Das ist ja, war sie in einem Uber oder in einem Taxi, wo das Gerät irgendwie gefunden wurde und es hat groß keine interessiert? Scheiß drauf, es ist kein iPhone. Fand ich eigentlich schon traurig, die Geschichte.
Ja, das ist das Erste, wo ich auch dran gedacht habe, an dieses an das geleakte Gerät, was in der Bar liegen lassen wurde, was da rumlag. Mhm. Stimmt. Und ich glaube, das war auch so die Absicht dahinter.
Ja, ich denke auch, ja.
Ganz klar.
Ja,
ich glaube, Das kleine Modell, das 5,8, haben wir jetzt ganz gut abgedeckt und jetzt kommt ja das.
Ja, hatten wir die Akkulaufzeit schon erwähnt? Weil das kleine soll ja auch eine halbe Stunde länger durchhalten.
Eine halbe Stunde länger und wo wir gerade bei Akkulaufzeiten sind, das S-Max 90 S-Max. Minuten länger. S-Max, also das 6,5 Zoll.
Ja, wobei, was da ja wirklich interessant ist, ist einfach diese scheiß fucking Größe. Ja.
Genau, 6,5 Zoll. In einem gleichen Gehäuseverhältnis wie das 8 Plus quasi. Also
und das tut weh, das tut echt weh. Das tut echt weh. Weil ich bin ja, oder wir sind ja selbst beide Plus-Nutzer gewesen bis zum iPhone 10 und wissen da ja, wie groß das Gerät ist, wie sich es in der Hand anfühlt. Ja, und jetzt kommt Apple mit einem 10S Max, ja, was von der Größe her sehr nah dran ist am 8 Plus. Es ist sogar ein bisschen kürzer. Es ist von der Breite her ein bisschen schmäler. Ich glaube, es ist ein bisschen dicker als das 8 Plus vorher war. Aber ansonsten ist es sogar von den Gehäusemaßen ein bisschen kleiner und hat trotzdem so ein fettes Display da drin. Das ist...
Ja, das ist gigantisch.
Hammer, das ist Hammer. Also für mich wäre es jetzt, also ich würde die Größe jetzt nicht haben wollen, aber ich will mir auf jeden Fall das Display angucken.
Ja,
weil das ist so fucking scheiße groß.
Du hast ja keine Ränder mehr, kein Touchbutton mehr. Das ist ja alles weg.
In der Keynote gestern, das sah einfach nur Hammer aus.
Ja,
das sah einfach nur Hammer aus.
Und das ist ja auch, bis auf zum Beispiel, wo wir jetzt zu kommen, die Dual-SIM-Geschichte, weil Dual-SIM gibt es ja nur im S-Max, so viel wie ich weiß, nicht im kleinen 5,8er.
Da bin ich überfragt. Ich habe da nicht mitgekriegt, ob es das im kleinen nicht gibt. Nee.
Okay, gut. Dann nehmen wir das jetzt mal so an. Möge uns ein Hörer berichtigen, wenn ich da jetzt was Falsches erzähle.
Wir können uns nach der Aufnahme direkt selbst berichtigen.
Ja gut, aber dann ist es zu spät. Das ist immer das Problem, wenn man komplett einen Tag danach produziert. Alles ist noch nicht so richtig eingerastet sozusagen.
Wobei, das ist halt auch immer bei den Sachen, die für mich ist es jetzt nicht so wichtig, ob das Ding Dual-SIM kann oder nicht und wie es umgesetzt wird und in welchen Geräten es verfügbar ist, weil ich bis jetzt noch nie ein Verlangen nach so einem Gerät hatte.
Ja, ich finde es halt so interessant, weil es jahrelang hat sich Apple gesträubt gegen diese Dual-Geschichte, weil es hatten ja schon ganz, ganz, ganz viele Hersteller diese Geschichte drin. Und
es ist auch für den chinesischen Markt eigentlich ein großes Ding.
Ja, und da gibt es auch diese feinen Unterschiede.
Ja.
Für den europäischen Markt gibt es mit eSIM und einem physischen Slot. Und für den chinesischen gibt es zwei Slots. Und da sieht man auch mal wieder, dass Apple stark auf die Chinesen eingeht, dass das ein großer Markt für sie ist und dass sie diesem ganzen Verlangen nach Dual-SIM-Geschichten nachgegeben haben.
Ja, okay, du hast wahrscheinlich auch das Problem, dass die eSIM in China einfach kein Thema ist. Nur was ich mich frage ist, wieso macht Apple diesen Aufwand und produziert im Bereich von Dual-SIM zwei so unterschiedliche Geräte? Es wäre doch auch, was die SKUs betrifft, einfach viel wesentlich einfacher. Du hättest einfach wirklich zwei physisch, oder wie in China, zwei physische SIM-Karten, also einen physischen Dual-Slot-SIM. Ja, auf die Umsetzung sind sie ja auch wirklich stolz. Und Phil Schiller hat ja gesagt, du machst ja hier auf beide Seiten quasi von dem SIM-Tray, machst du deine SIM-Karten und schiebst sie dann rein. Was für eine tolle Umsetzung das wäre, die sie gemacht haben, oder technische Lösung, die sie gefunden haben. Und dann machen sie doch für Rest of World, machen sie dann eSIM. eSIM hat natürlich wieder klar andere Vorteile. Über eSIM kann man meckern, weil du da nicht einfach eine SIM einfügen kannst, sondern da wieder dran gebunden bist mit einem Carrier, irgendwie halt einen Vertrag zu machen. Dann ist wieder die Frage, es gab ja auch immer mal die Probleme, dass gerade beim iPad es den einen oder anderen Bieter gab, wo die eSIM auf den Anbieter gelockt wurde und so ein Scheiß. Von daher, also ich bin mit der eSIM nicht so glücklich. Ich glaube, das hört man auch raus aus dem, was ich gesagt habe. Ich kann es verstehen, warum man es macht. Ja, die Carrier sträuben sich zwar auch noch ein bisschen dagegen, aber eigentlich haben die mit einer eSIM auch gewonnen. Ja, klar, die haben nicht mehr die physische SIM, aber du hast den Vorteil, dass es alleine vom Umsetzungs- oder vom Installationsaufwand wesentlich einfacher ist, die eSIM. Aber ich verstehe halt nicht, dass sie da zwei unterschiedliche Geräte machen.
Das verstehe ich von den logistischen Dingen und von dem Aufwand der Produktion verstehe ich es auch nicht, weil es ist ein deutlicher Mehraufwand, nach meiner Meinung. Ich denke, das hat auch Carrier-Gründe. Vielleicht wollen sie das nicht, die Carrier, dass zwei Dual-SIM-Dinger da unterwegs sind und dass man das per eSIM lösen sollte.
Ich denke, dass Apple versucht, die eSIM da, wo es technisch umsetzbar ist, zu pushen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Apple komplett weg will von der physischen SIM.
Das ist der lange Plan, auf jeden Fall. Und das macht ja auch eigentlich Sinn. Ich finde ja generell dieses Konzept der eSIM sehr interessant, weil du hast kurze Wege, du musst nicht logistisch da Karten durch die Gegend schicken, du sparst Papier und Plastikmüll. Das ist im Endeffekt eine interessante Lösung. Und du sparst im Gerät Platz, du kannst das Gerät dichter bekommen. Und auch und da sind wir wieder bei dem Punkt. Ich hätte auch nie gedacht, dass es mal ein Dual-SIM-Gerät mit zwei physischen Slots geben wird, weil Apple will ja das Gerät so wenig wie möglich Öffnungen dran bekommen. Und jetzt machen sie da in dem chinesischen Markt noch eine zweite Öffnung rein. Also das hat mich auch sehr verwundert.
Nein, du hast ja nur eine Öffnung. Das wird ja alles über einen SIM-Tray gemacht.
War das ein SIM-Tray?
Du machst auf diesen einen Träger der SIM, machst du auf beide Seiten.
Also ein Sandwich quasi, rechts und links. Mhm. Und der Tray liegt quasi in der Mitte und rechts und links liegen die Karten dran. Ja,
genau. Auf Vorder- und Rückseite liegt eine SIM-Karte und du machst mit diesem eins. Deswegen, auf die Umsetzung sind sie ja sehr stolz auf die technische Umsetzung. Und dass sie dann, wie gesagt, nochmal zusätzliche SKUs einfach machen, das sind ja auch vom Innenleben her ein bisschen anders, beziehungsweise hast ja unterschiedliche technische Lösungen. Was ich mich zum Beispiel auch frage, ist trotzdem die eSIM zum Beispiel in einem China-Gerät mit drinne? Ändern die einfach nur den SIM-Tray? Und ist bis auf den SIM-Tray und den Kartenleser die restliche Technik im eSIM-Gerät auch drin?
Das ist eine gute Frage.
Du musst es ja vom Grunddesign her so nah wie möglich machen, um da so wenig unterschiedliche Teile verbauen zu müssen wie möglich.
Ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass sogar der Kartenleser bis auf die Öffnung, also auf die Schlitzgröße und auf den Tray vielleicht sogar identisch ist, dass wir den gleichen Kartenleser haben, der quasi genauso einen oberen und einen unteren Kontakt hat, nur dass die europäischen Modelle halt einen kleineren einen Slot haben und einen anderen Tray haben. Das könnte auch der Fall sein.
Dass er wahrscheinlich von der Software her nicht aktiviert ist. Ja.
Genau. Weil du müsst ja dann quasi Kontakte auf beiden Seiten haben, auf der Ober- und auf der Unterseite.
Es ist halt die Frage, was wäre produktionstechnisch günstiger? Dass du wirklich auch einen anderen Laser schon drinne hast? Dass der so viel günstiger ist, dass zum Beispiel es sich nicht lohnt, einfach dieselbe Technik zu verbauen und die tot zu machen? Das ist halt echt die Frage, was spart unterm Strich mehr Geld?
Das ist die Frage, was so ein Kartenleser dementsprechend mehr kostet.
Genau.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das so unerheblich gar nichts sein, dass wir da schon...
Wäre möglich, ja.
Und bei den Mengen von Geräten machen sich natürlich auch hochgerechnete Centbeträge bemerkbar.
Ja, deswegen ist die Frage, was macht es einfach unter dem Strich aus? Ja.
Da muss man halt logistischen Aufwand gegenüber Mehrkosten des Kartenlesers gegenüberstellen.
Genau.
Naja. Aber wo wir uns übrigens bei Kosten sind, den Adapter von Lightning auf Klinke, der ist jetzt komplett, fällt jetzt raus.
Genau, den gibt es weder bei den neuen 10S-Geräten noch bei dem 10R und auch nicht bei dem 8er übrigens.
Genau. Das ist im Endeffekt eine versteckte Preiserhöhung.
wobei das in der Produktion ein Cent-Artikel ist.
Ja, aber die Masse macht es.
Ja, klar, aber das haben sie wieder gespart. Sie sind sich ziemlich sicher, dass die meisten Leute wahrscheinlich das Ding nicht nutzen. Da liegen sie bei mir komplett falsch. Wenn ich Kopfhörer benutze, dann sind das so über 90% Klinke am iPhone.
Weil man die Dinger noch hat?
Weil ich die Dinger noch habe und die In-Ears, die ja mitgeliefert, nicht mitgeliefert, aber die In-Ears, die ich benutze, zum Beispiel auch abends noch im Bett, die sind Klinke. Da kaufe ich mir auch keine Bluetooth. Den Funk habe ich eh aus am Telefon, wenn ich im Bett liege. Beziehungsweise wenn ich dann nur noch ein Hörbuch oder Musik höre, ja, dann ist der Funk aus, wenn ich nicht noch irgendwie kurz am Surfen bin, was eigentlich selten vorkommt, dann ist der Funk eh aus. Dann ist auch Bluetooth aus. Dann will ich auch gar keinen Funk am Bett haben. Ja.
Ja.
Von daher ist da definitiv Klinke dran. Ja.
Macht ja dann auch Sinn, wenn man es hat und wenn man damit zufrieden ist. Ja. Warum auch nicht? Bloß die Dinger, da gab es ja auch letztens vor ein paar Wochen Verkaufszahlen von Best Buy, war das, glaube ich, kann das sein? Dass die Dinger natürlich wahnsinnig gut vom Verkauf, von den Absatzzahlen sehr hoch sind, diese Adapter. Ne?
Ja, und ich hätte schon meinen auch schon fast verschlammt. Ja? Also das geht schnell.
Und ich glaube, da gibt es auch einige Kunden, die vielleicht mehrere Klinkendinger haben und die vielleicht auch nicht immer das Kabel wechseln wollen, die einfach an ihre beliebten Kopfhörer oder die sie oft im Einsatz haben, einfach das Kabel dran lassen, diesen Adapter dran lassen.
Ja, oder klar. Aber im Schreibtisch, im Büro auch nochmal einen liegen haben, falls sie ihn dann doch vergessen.
Genau.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das Ding ist nicht mehr dabei. Wollen wir mal gucken, ob die Verkaufszahlen dann weiterhin steigen werden, aufgrund dessen, dass die Dinger nicht mehr dabei sind.
Steigen ist die Frage. Ich denke mal, dass derjenige, der es braucht und sich ein iPhone kauft, es im Apple Store direkt mitnimmt.
Ja,
also werden beim Best Buy eh auch nur wieder die aufschlagen, die dann entweder ihr es verloren haben, kaputt, das defekt gegangen ist, die dann einfach nochmal zusätzlich eins kaufen müssen. Aber die meisten werden direkt im Apple Store eins mit dem Gerät mitnehmen, wenn sie eins brauchen. Und ich denke mal, dass die Apple-Mitarbeiter da auch entsprechend geschult sind.
Ja, da gehe ich von aus.
Ja.
Damit sie verkaufsfördernde Maßnahmen an den Tag legen.
Das ist ja im Prinzip wie bei Hüllen, egal ob für iPad oder iPhone auch. Wenn du ein Gerät kaufst, ja, wird natürlich da versucht, über das Zubehör auch nochmal ein paar Euro oder Dollar zu verdienen. Und da wirst du gefragt, wollen sie noch eine Hülle oder haben sie Interesse noch an der Hülle? Wollen sie noch was mitnehmen? Ja. Das ist ja dann, wie gesagt, bei dem Adapter genau oder sehr ähnlich dann einfach.
Gestern zum Beispiel, direkt nach der Keynote um 21 Uhr, gingen bei mir die ersten Newsletter ein. Artvis zum Beispiel waren die ersten. Wir haben jetzt schon die neuen Hüllen lieferbar, gleich vom Start an das Gerät schützen. Ja. Und das sind auch die Hüllen, die sofort geklickt werden, egal ob die Hüllen jetzt unbedingt super toll sind oder nicht. Hauptsache erstmal eine Schutzhülle haben.
Genau.
Und wer sofort am Start ist, der schöpft erstmal die Sahne vom Bottich ab, sage ich mal.
Das ist halt so. Gerade in diesem Bereich bis maximal, sagen wir mal, 20 Euro.
Genau. Da wird erstmal geklickt.
Du kaufst eh ein Gerät, was über 1000 Euro kostet.
Ja.
Und dann spielen 20 Euro keine Rolle.
Du willst es dann halt schützen. Und späterhin, wenn du dann merkst, okay, die Hülle war jetzt nicht so der Bringer, dann kaufst du nochmal was anderes.
Oder von deinem Lieblingshersteller kommen jetzt langsam die Sachen, wo du eh schon ein Auge drauf geworfen hast, wo du drauf wartest, dass es kommt. Egal, ob das jetzt eine Kunststoffhülle ist, ja, ob das Leder ist, was auch immer. Dein Lieblingshersteller, ja, bringt was und dann willst du eh vorher nicht so viel Kohle raushauen, weil du weißt eh, dass du dir, sobald da was kommt oder das kommt, was du wirklich haben willst, nochmal Geld ausgibst. Deswegen gibst du ja vorher keine 50 oder 30, 40 Euro aus, ja, oder noch mehr, wenn es halt dann entsprechend was von zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ja, Vaja oder so sein soll in Leder. Dann gibst du vorher mal so 10, 20 Euro aus, max, ja, oder auch ein paar mehr, ja, wenn du dann 30 Hüllen, ja, soll es ja auch Podcast-Kollegen geben, die sich dann bei Alibaba oder so einfach mal durch 20 verschiedene chinesische Hersteller klicken und da 30 Cases kaufen, ja, weil die kosten ja nur ein paar Cent, ja.
Obwohl, wenn ich mir so ein teures Gerät kaufe, egal ob es jetzt das kleine, das große oder das R ist, ob es dann Sinn macht, für 99 Cent eine Hülle drin stecken.
Du hast es eben gesagt.
Bitte?
Soll das R vielleicht für R? Nee, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Aber das Wortspiel hatte ich auch schon im Kopf.
Den Bezug kam mir eben erst, als du es so ausgesprochen hast.
Ja, das ist wohl wahr. Könnte man, naja. Apple gibt ja keine Erklärung dazu raus. Das ist ja das Problem. Ne?
Zu was jetzt?
Zu den Buchstaben.
Ach so, nein. Aber wie gesagt, ich denke mal, der Bezug, es ist ja im Prinzip das neue Standard-iPhone.
Ja, wo wir beim nächsten Gerät sind. Ich glaube, wir können jetzt langsam übergehen zum nächsten Gerät. Und ehrlich gesagt ist das so der Star der Show für mich persönlich. Weil ich
wollte es mir fürs Fazit aufheben. Du hast recht. Erstens mal haben sie jetzt das Standard, nennen wir es mal Standard-iPhone, auf dieselbe Plattform und Design gezogen wie das iPhone 10. Ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch noch nicht gerechnet, dass es dieses Jahr soweit ist. Ich habe gedacht, es käme noch mal ein iPhone 9.
Ja.
Und jetzt hast du das iPhone 10R, was ja im Prinzip, es ist ja ein 10er. Ja. Du hast auch ein A12 drin. Okay, du hast, wie haben sie es genannt, Liquid LCD?
Nee. Liquid Retina
Display? Liquid Retina Display, also ein LCD-Display drin, was auch eine andere Auflösung hat. Nicht so eine hohe PPI-Zahl wie die anderen iPhones. Aber trotzdem ein super-duper LCD-Display sein soll. Ja, Industry First und was weiß ich, was sie alles erzählt haben. Soll ja wirklich super toll sein. True-Tone, White Color.
120 Hertz drin.
Genau, dieselbe im Prinzip. Ja, sehr ähnlich wie das iPhone 10 zu einem günstigeren Preis, jetzt auch nicht super billig, aber zu einem günstigeren Preis. Und wie du es schon gesagt hast, es ist eigentlich von den drei Geräten kann man sagen, der Star der Show gewesen, weil als das Gerät vorgestellt wurde, man hatte ja vorher schon gemunkelt, dass da zwischendrin noch was sein soll. Ich hätte, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass es das iPhone 9 sein wird. Und im Prinzip ist es das ja, weil es ist das neue Standard-iPhone.
Ja.
Du kriegst das Beste oder die Technik, bis auf das Display zum Beispiel jetzt und die Kamera, ja, die ja jetzt eine Single-Kamera ist, aber trotzdem softwaretechnisch alles das bringt, was auch das iPhone 10S oder 10S Max bringt, kriegst du softwaretechnisch auch ohne die zweite Linse, ja, kriegst du in das iPhone 10R.
Ja, und ich hätte auch nicht erwartet, dass sie den gleichen Prozessor da reinmachen.
Ja.
Das war nicht meine Erwartungshaltung. Ja. Ich hätte gedacht, dass sie diese Differenzierung noch ein bisschen größer ausfallen lassen.
Ja, oder dass sie aus Kostengründen einfach den 11er da reinpacken. Weil den 11er produzieren sie sowieso noch fürs 8er.
Ja.
Dann hättest du da auch den 11er reinstecken können. Aber nein, du kriegst den 12er. Ja.
Genau.
Mit allen Vorteilen, mit derselben Geschwindigkeit, gehe ich mal davon aus, wie die iPhone 10 auch. Deswegen, wer bis jetzt oder dieses Jahr vorhatte, einen 10er zu kaufen, ist, denke ich mal, mit dem 10R für den Preis super bedient. Klar, man muss mal gucken, wie das Display jetzt sich wirklich so antut. Die Größe ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil es ist ja auch wieder diese 8 Plus, oder sagen wir mal die iPhone Plus Größe, die du jetzt da hast, allerdings auch wieder mit einem größeren Display, wobei nicht ganz so groß wie beim 10S Max.
6,1 Zoll.
Genau, aber trotzdem ein größeres Display, größere Gehäuseform. Ich denke, man kann sich von kleinen Geräten verabschieden bei Apple.
Wenn man das SE haben sie ja jetzt zur Gabe getragen, wurde ja ersatzlos gestrichen.
Genau.
Das 6S wurde auch rausgenommen aus dem Sortiment. Wir haben das 7er und das 8er noch im Sortiment drin. Und das war es letztendlich. Und dann quasi die X-Reihe oder die 10er-Serie.
Genau.
Und
also wer ein kleines iPhone haben will, kann eigentlich nur zum 8er greifen oder zum 7er.
Ja, wobei ein 7er würde ich jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, es ist halt eine Frage des Preises. Ja.
Wenn
du da siehst, dass du das wahrscheinlich für einen Euro oder so im Vertrag kriegst.
Ja, gut. Wer nicht, kommt immer drauf an, was man mit dem Gerät machen möchte.
Ich habe meiner Frau auch gesagt, am Dienstagmorgen ist die Keynote, mal gucken, was da Neues eventuell für dich dabei ist. Da hat sie gesagt, wieso dann, meins funktioniert doch noch super. Und die hat ja, oder die trägt ja quasi mein 6S Plus auf. Ja. Mittlerweile hat sie sich auch super an die Größe gewöhnt. Ich weiß auch nicht, ob sie nochmal, klar, bei größerem Display, kleineres Gehäuse oder so, wäre sie wahrscheinlich auch dabei. Ja. wie jetzt zum Beispiel das Szene, was wir haben. Wahrscheinlich könnte sie sich mit dem auch, also mit dem 10R auch wunderbar anfreunden, weil die Größe ist ja auch wieder sehr ähnlich. Du hast ein größeres Display drin und es ist jetzt nicht so exorbitant teuer wie die anderen. Und du kriegst im Prinzip fast dasselbe Paket. Ja.
Und der Begriff Budget-iPhone wird dem nicht gerecht. Das ist völlig...
Auch der Preis nicht.
Nein, weil ja viele sagen, das ist das günstige iPhone. Nein, es ist im Endeffekt der Nachfolger vom 8 Plus. Und das 8 Plus war ja nie ein Budget-iPhone. So sieht's aus.
Ja, und es ist ja ein iPhone 10.
Es ist eine iPhone 10-Reihe drin. Und wie gesagt, das ist ein guter Einstieg in die 10er-Welt.
Das ist ein super Einstieg in die 10er-Welt.
Ja, ja.
Also jedem, der bis jetzt wegen Vertrag oder was auch immer, ja, oder auf die zweite Generation vom 10er warten wollte, ist das ein Gerät, wo ich ihm ans Herz legen würde, guck dir das an, bevor du Geld ausgibst fürs 10S. Ja. Oder fürs 10S Max. Das sowieso, ja, weil du kannst so viel Geld sparen. Du hast im Prinzip nicht viel weniger Technik drin als bei einem 10S im Vergleich zum 10R. Und kannst gutes Geld sparen und kriegst im Prinzip dasselbe Design, vor allem noch in Farben, die wirklich interessant sind.
Ja. Die Farben sind sehr interessant und wir haben das erste Mal vom Start an Product Red mit drin. Das ist ja auch eine Premiere. Mhm. Das haben wir ja sonst immer nur ein halbes Jahr später gehabt. Und das ist jetzt vom Start an dabei. Und das finde ich auch attraktiv. Und über die anderen Farben kann man sich streiten. Gelb, hellblau, Korall. Der Markt ist da.
Der Markt ist definitiv da.
Weiß und schwarz.
Ja. Genau. Ich denke mal, weiß dürfte sich sehr gut verkaufen. Inwieweit das Korall ist halt Geschmackssache. Ich denke, blau ist noch gut im Geschäft. Und das Product Red sieht auf Bildern von der Keynote auch Hammer aus. Mir gefällt zwar das Gold immer noch am besten, aber das Product Red ist auch schon, das macht ordentlich was her.
Ja, obwohl ich die Vermutung habe, dass Apple so ein bisschen durch diese Farbgebung, also es gab ja mal dieses 5C und das 5C war ja eindeutig ein Einsteigergerät, es war aus Kunststoff, es hatte ein recht schlechtes Image und da muss man jetzt halt aufpassen, dass jetzt, dass einige Kunden das nicht aufgrund dieser Analogie zum 5C bezüglich der Farben, dass es automatisch in diese Budget-Ecke gedrängt wird. Das ist so ein bisschen so eine Gratwanderung.
Ich denke, die Gefahr die Gefahr sehe ich jetzt hier überhaupt nicht.
Ja.
Das denke ich jetzt eher weniger. Man kann, man kann sich fragen, warum es die vielen Farben nicht auch im iPhone 10S oder 10S Max gibt. Mhm. Das ist, denke ich mal, auch eine berechtigte Frage. Warum behält man die dem 10R vor? Andererseits, wie gesagt, bei dem 10er würde ich vielleicht heute anstatt zu schwarz dann auch zu Gold greifen. Ich hatte ja auch das 6S Plus in Weiß und Gold. Mhm. Da würde ich wahrscheinlich heute beim 10S auch dazu greifen. Deswegen stellt sich mir die Frage jetzt nach der Farbe nicht so. Aber bei dem 10R würde ich nicht schwarz. Ne, denke nicht, dass ich da schwarz nehmen würde.
Ich würde mutig sein und vielleicht ein Product Red ausprobieren.
Ich würde es mir auf jeden Fall sehr lange im Store angucken. Ja.
Ja. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass das 10R ein Vernunftstelefon ist. Wenn man Performance haben möchte, wenn man in der 10er-Liga mitspielen möchte, ist es, denke ich, doch das vernünftigste Telefon aus der ganzen Reihe, nach meiner Meinung. Und anderen Geräte, ja.
Also wer nicht wert oder viel Wert legt auf die Kamera vom 10S, wer mit weniger Speicher leben kann, der ja eigentlich auch wieder nur Geld kostet und man muss sich da selbst mal analysieren, wie viel Speicher brauche ich wirklich auf dem Gerät. Wer sowieso eine Farbauswahl haben will, landet beim R. Ja.
Ja.
Und das ist definitiv auch das 10er, was ich Leuten definitiv empfehlen würde, sich das intensiv anzugucken, bevor man zum 10S oder zum 10S Max greift.
Ja, aufgrund dessen, dass du wirklich auch die gleiche Power hast mit dem A12-Chip drin. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, finde ich. Und es gibt halt, du hast halt keinen Edelstahlrahmen, du hast einen Aluminium-Body. Ja. Das sind halt noch kleine Differenzierungen. Die IP-Zertifizierung ist nicht ganz so hoch. Wir haben nur 1 Meter Tiefe anstatt 2 Meter Tiefe.
Aber ist das nicht auch dieselbe Zertifizierung, wie das bisherige 10 hatte?
Ich glaube schon, ja.
IP67?
Ich glaube, ja. Und das sind halt noch so ein paar Kleinigkeiten an einem Unterschied.
Selbst wenn sie das Gerät mit dem A11 gebracht hätten, hätte ich gesagt, für das Geld,
who cares? Ja, klar.
Also, beziehungsweise nicht nur für das Geld, aber auch für das Design. Du kriegst da wirklich das 10. Ja. Du hast ja auch dieselbe Technik drin, was jetzt Face ID beziehungsweise das Kamerasystem von der Frontseite betrifft. Da haben sie ja auch nicht gespart. Ja.
Genau.
Von daher.
Und du hast die sagen wir mal, die Vernunftsgröße 128 GB gibt es ja auch. Es gibt 64, 128, 256, was bei den S-Modellen nicht der Fall ist. Da gibt es 64, 256, 512. Und da sehe ich die 128er als vernünftigste Größe an, die man da eigentlich wählen kann. Und da liegt man dann immer noch unter 1.000 Euro.
Wer mit dem 10S Max liebäugelt, muss sich definitiv das XR angucken.
Ja.
Also das 10R angucken.
Und genau abwägen.
Sie sind sehr ähnlich von der Größe her. Klar, das Display ist ein Ticken kleiner, aber ansonsten sind sie sich sehr ähnlich. Und klar, wie gesagt, man muss sich halt wirklich überlegen, ob es einem die Kamera dann wert ist, ob einem das OLED-Display das wert ist. Deswegen muss man die Geräte wirklich nebeneinander sehen. Ja. Muss ich die angucken und muss ich dann auch mal bewusst machen, wenn man sich zum Beispiel für 108 oder für 256 GB entscheidet, wo einfach die Preise liegen.
Ja, auf jeden Fall. So ist es. Und es ist halt auch, ich sag mal, wer sich jetzt zum Beispiel ein S-Max haben möchte,
den würde ich auf S-Max,
C-Max, S-Max. Den würde ich auf keinen Fall empfehlen, ein 64 GB Modell zu nehmen. Das sollte mindestens zur 256er Variante greifen. Und da liegen wir bei 1.419 Euro. Mhm. Und ja, wenn man das braucht,
das tut weh.
Das tut richtig weh. Ich will jetzt ja nicht von der Maximalvariante sprechen, die kostet 1.649 Euro.
Aber dieselbe Problematik hatten wir beim MacBook Pro auch schon. Wo wir dann wirklich mal gesagt haben, hier, wenn du auf Speicher gehst, SSD gehst, die Preise explodieren so schnell nach oben weg. Ja.
Ich sage mal so, ich habe ja insgeheim damit gerechnet, dass wir meine Vorstellung war ja so, dass es eine 512er Variante geben wird, die hatte ich schon die Vorstellung und da habe ich auch dran geglaubt. Aber dass wir den Spot von 1500 Euro so weit überschreiten werden, das hatte ich mir nicht vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt 1499 für die Top-Variante.
Auch von den Max?
Ja, wie gesagt, 1499 war so meine Idee, Top-Variante, 512 GB. Aber dass sie diese Grenze von diesen 1500 nochmal knacken, das hätte ich mir nicht
gedacht. Ja, aber dann musst du auch mal gucken, wenn du von dem Preis ausgegangen bist und dann entsprechend die Geräte runterrechnest, was Speicher und was dann auch 10S betrifft, dann wärst du bei einem Preis gelandet, den sich Apple definitiv nicht vorgestellt hat.
Ja, das ist richtig, aber ich bin gespannt auf die Zahlen oder ob die werden wir ja so nie rauskriegen, wie viel von den einzelnen Speichervarianten abgesetzt werden. Ich wünsche ja Apple nichts Böses, aber ich wünsche mir, dass dieses Ding wie Blei in den Regalen liegt, also diese Speichergröße, dass da wirklich ich weiß nicht, wie weit Apple die Schraube noch nach oben drehen kann oder wie weit sie da noch drehen können gegenüber der Konkurrenz. Weil ich meine, ein Konkurrenzmodell ist ja eindeutig das Note 9. Das gibt es ja auch mit 512.
Sorry, tut mir leid, aber für mich gibt es zum iPhone keine direkte Konkurrenz.
Ja, gut, bezüglich des Betriebssystems und des Chips ist es schwierig, das festzumachen.
Das auch, was das Gerät an sich betrifft. Lass mal das OS weg. Da kann man mich jetzt auch Apple-Fanboy nennen, so viel man will. Es gibt für mich derzeit oder letztes Jahr auch schon zum iPhone 10 keinen Vergleich. Egal, wer welche auf Android-basierten Geräte gebaut hat, die auch nur annähernd vom Design her in die Richtung gegangen sind, die waren oder sind technisch einfach nicht so weit vorne wie das iPhone gewesen oder dabei gewesen. Und selbst jetzt oder auch gerade mit den neuen 10er-Versionen und auch gerade mit dem 10R, ja, es gibt kein vergleichbar oder für mich kein vergleichbares Telefon, ja, egal welcher Hersteller das ist. Und da kannst du auch Note nur bedingt damit vergleichen. Die spielen ungefähr in derselben Ecke, ja, aber das ist für mich trotzdem jetzt, wenn wir mal bei Fußball sind, ist das für mich kein, spielen die kein Fußball. Ja. Die spielen irgendwas anderes, aber kein Fußball. Mhm. Das sieht aus wie Fußball, aber es ist kein Fußball.
Okay. Ja. Ich finde den Preis trotzdem, der da Preis, kann man diskutieren, ja, und er ist grenzwertig.
Wie bei den MacBook Pros. Ja. Wer das haben will, muss entsprechend in den Apfel beißen. Ja, für mich wäre es jetzt nichts. Also mir ist es definitiv zu teuer. Aber dafür haben wir ja das 10R.
Genau, und deswegen sage ich auch, das ist das Vernunftsmodell.
Ja. Ich werde mir das lange, lange im Store angucken. Wenn das Display das verhält, was Apple in der Keynote versprochen hat, wenn das Display das hält, was Apple in der Keynote versprochen hat, dann ist das oder wird sich das Gerät verkaufen, selbst wenn es nicht das hält, das wird sich verkaufen wie geschnitten Brot. Mhm. Das wird im iPhone-Mix das Gerät mit der höchsten Verkaufszahl sein.
Ja, davon ist auszugehen.
Außer jemand will halt ein kleineres Gerät.
Ja, gut,
dann aber ich denke mal, alleine vom Preis, entweder werden sie dann zum 8er greifen oder 7er, wenn sie sehr preissensitiv sind. Oder aber, wenn der Preis nicht so die Rolex spielt, werden sie wahrscheinlich zum 10S greifen.
Ja, genau. Ja, wie gesagt, ein schönes Gerät, da sind wir wirklich einer Meinung. Ja. Und das ist für mich auch der Star der Show, das habe ich jetzt zum zweiten Mal gesagt.
Ja, definitiv.
Habe ich so mit nicht gerechnet. Nein, ich hätte mit einer deutlichen Reduzierung der Features gerechnet.
Ich habe mit einem Nachfolger für das 8er gerechnet, dass das 7er, wie gesagt, halt drin bleibt, alleine um einen günstigen Einstiegspreis zu haben, und wusste nicht, ja, wie sie das mit dem Gerät, mit dem LCD-Gerät zwischen den iPhone 10s regeln wollen, wenn sie ja dann auch noch den Nachfolger vom 8er haben.
Ja.
Und sie haben es ja wirklich sehr geschickt gelöst. Ja. Das iPhone 10R ist im Prinzip der Nachfolger zum 8er. Ja, passt. Ja. Passt. Uns ist ein iPhone 10, was ja kaum einem 10er eigentlich nachsteht. Ja. Die Kamera ist höchstwahrscheinlich sehr gut, ja, auch wenn es nur mit einer Linse kommt. Das Display soll sehr gut sein, auch wenn es von der Auflösung her nicht an die OLEDs rankommt. Aber es soll ja trotzdem immer noch das beste LCD sein, was aktuell in irgendeinem Smartphone geschippt wird. Das muss ich mir definitiv angucken. Ja. Und das könnte sogar ein Nachfolger, okay, für mich wird es jetzt kein Nachfolger zum 10er werden, weil ich das 10er habe. Aber das Ding wird für viele Leute definitiv ihr 8er ablösen. Oder 7er, ja, oder 6er, wenn sie es noch haben. Ich sehe da keinen Grund, von einem 6er jetzt auf einen 8er wegen dem Preis abzugraden. Dann macht's wirklich. Nee. Dann muss man schon sehr preissensitiv sein. Aber dann macht das hier auf jeden Fall Sinn. Und vor allem, du kriegst einen 10er. Man muss sich das mal vorstellen. Man kriegt einen 10er. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ein. Ja, ich habe eine große Begeisterung für das Gerät. Das sage ich jetzt schon sehr oft. Aber es ist halt ein schönes Gerät, keine Frage. Ja. Zumindest, was wir bisher gesehen haben und was von den Daten bis jetzt bekannt ist. Und praktisch werden wir ja noch nichts davon erfahren können, weil der Verkaufsstart ist ja auch etwas später, am 26. Oktober.
Hat Apple auch wieder ganz geschickt gemacht. Leute, die nicht warten wollen drauf, wenn es ja wirklich dann nur eine kurze Zeit ist, die werden dann doch zum 10S oder 10S Max greifen.
Ja.
Ich denke mal, hätten sie das zur selben Zeit veröffentlicht, würden doch ein paar mehr Leute zu dem greifen, anstatt zum 10S. Ja.
Das ist strategisch, ganz einfach. Ja. Das ist ganz einfach strategisch gewählt, damit sie die Kunden, die noch so am Zweifeln sind, vielleicht doch noch zum
Verfügbarkeit dann zu dem Gerät kriegen. Ja.
Zum größeren
Modell. Wobei abzuwarten ist, wie viel dann gerade in Amerika oder in den Staaten halt Gebrauch machen von ihren Umtauschfrist. Weil die sind da ja eigentlich dann doch sehr schnell auch dabei. Ja.
Das muss man auch sehen, genau. Gut.
Aber ja, wie es halt mit so Spielzeug ist, wenn man es mal in der Hand hat.
So sieht's aus. Deswegen, ja, würde ich doch sagen, haben wir doch eigentlich...
ich möchte noch eine Sache lobend erwähnen, und zwar, ja? Ich habe leider vergessen, mir den Namen nochmal bewusst zu machen von der Dame, die auf der Bühne stand, als es um erneuerbare Energien und Recycling ging. Weil die Dame war so überzeugt, ja, und so mit Herzblut bei der Sache dabei, die hat mich echt mitgenommen, die Frau. Das ganze Thema ist eh so ein Ding, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, ja, was erneuerbare Energien betrifft, was Recycling betrifft, was auch den Einsatz von Recycling-Kunststoffen im Gerät betrifft, ja, wo sie erwähnt haben, und auch mit alternativen Kunststoffen, beziehungsweise mit Kunststoffen aus erneuerbaren oder nachwachsenden Rohstoffen, also dem Bio-Kunststoff, ja, was sie kurz angesprochen hat. Und die Frau war so Feuer und Flamme, ja, und so, wahrscheinlich auch sehr nervös auf der Bühne. Aber die, wie gesagt, die hat das Thema so gut gepackt. Ja, ich war da echt, also das ist auf mich auch übergesprungen, und das hat sie verdammt gut gemacht. Und es war auch wirklich für mich ein sehr interessantes Thema, ja, auch wenn andere vielleicht da gedacht haben, was erzählt die Dame auf der Bühne. Aber gerade auch dem Bereich, wie gesagt, wo es dann nochmal um Kunststoffe ging und Recycling und so viel Prozent und was sie da machen. Und wo sie ja auch hinwollen, was es Recycling betrifft. Ja, und auch gerade das Thema Langlebigkeit, wo ja doch oft diskutiert wird, ob auch Apple seine Produkte so baut, dass du die halt auch relativ kurzfristig oder mittelfristig halt ersetzen musst. Ja, diese geplante, mir rollt dieses Wort nie über die Zunge, aber dieses geplante Kaputtgehen, ja. Dass Apple ja gerade halt ihre Technik so baut, dass du es möglichst lange, ja, und da haben sie ja auch wieder das Beispiel gebracht von iOS 12 auf wie weit zurück das auf den Geräten noch läuft, ja, und dass ein Gerät ja besser ist, je länger du es nutzen kannst in Bezug auf Umweltschutz, ja, und dass, wenn es dann doch mal ausgetauscht werden muss, dass über das Rücknahmeprogramm bei Apple auch geguckt wird, kann das nochmal refurbished werden, nochmal einen Einsatzzweck finden, oder geht es wirklich ins Recycling? Und wir holen dann auch wirklich das raus, was geht. Ja, auch das Beispiel, was sie mit in Bezug auf Blei hatten. Ja, wie viel Tonnen sie da im Jahr sparen können, ja, über das Recycling. Also fand ich, wie gesagt, hat die Dame sehr gut gemacht.
Ja, das stimmt. Und sagtest du eben auch schon, sie haben jetzt auch beim iOS 12 ältere Geräte wieder flotter gemacht oder haben sich darauf konzentriert, dass ältere Systeme auch wieder ein bisschen flotter mit 12 funktionieren, und das ist ja eindeutig auch ein wichtiger Schritt, und man muss sich nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen. Nein. Und das ist
vor allem bei den Preisen, du hast es ja eben schon gesagt, ja, was sie da ausrufen für das S-Max mit Max Speicher, ja.
Genau.
Das ist nichts, was sich ein Normalsterblicher jedes Jahr einfach mal so kauft. Selbst bei reichlicher Überlegung ist das eine Anschaffung, die, wie gesagt, selbst ich beim 10er, ja, letztes Jahr, wo ich gesagt habe, Minimum 2 Jahre muss das Gerät seinen Dienst einfach verrichten. Ja. Es werden wahrscheinlich eher 3 bis 4, ja, je nachdem, was Apple halt bringt. Das 10S wäre jetzt für mich kein Grund, ein neues 10 zu kaufen.
Nein.
Das 10S Max eventuell, wenn ich halt ein größeres Display haben wollte.
Ja.
Aber da muss man auch mal wieder über den Wiederverkaufswert nachdenken, den so ein 10S, den ein 10er einfach auf den Markt bringt. Da, wenn du das wirklich in einem sehr guten Zustand nochmal gebraucht verkaufen kannst, kriegst du ja auch ordentlich Kohle dafür, ja, und dementsprechend weniger wie würde halt so eine Neuanschaffung nochmal tun. Aber.
Also ich sag mal, wer jetzt ein 10er hat und nicht unbedingt das größere Display braucht, da besteht kein Handlungsbedarf, sich jetzt ein neues Gerät zu kaufen. Das ist meine Meinung.
Ja.
Also, ne, das ist, also dieses S-Update ist wunderbar, aber wer auf dem Vorgängermodell sitzt, da muss sich keine Sorgen machen. Der wird damit genauso glücklich sein, wie jemand, der jetzt ein S hat.
Die Frage ist halt wirklich, will ich ein Max?
Ja gut, dann muss man sich, dann geht's ja nicht anders. Dann muss ich ein
Max? Wenn oder man aber hätte ich Interesse zum Beispiel an einem 10R, könnte mein 10er wirklich sehr gut verkaufen und vielleicht ja ohne groß draufzuzahlen mir ein 10R kaufen können, weil ich zum Beispiel die Farben einfach haben will, weil ich ein Product Red haben will, weil ich das Blau haben will oder eventuell auch das Korall oder das Gelb, ja, je nachdem, auf was man halt oder welche Farben man gerne hätte.
Ja.
Aber dann, wie gesagt, wenn du vom 10er kommst, dann machst du da überhaupt Verlust? Das ist echt die Frage dann, ja.
Ja, das ist richtig. Ja. Ja, gut. Zum Schluss nur die Sache, was haben wir denn vermisst auf der Keynote? Und ich habe vermisst, ich habe vermisst die AirPower-Ladematte.
Nicht übrigens nur auf der Keynote vermisst, sondern ich habe heute einen Bericht gelesen, dass die Erwähnung der AirPower-Matte oder Ladepads fast komplett von der Apple-Seite verschwunden ist.
Na, Prost Mahlzeit. Ich hoffe nicht, dass das Gerät sang- und klanglos eingestellt wird, weil das wäre natürlich
schade. John Gruber hatte ja seine Kontakte bei Apple bei der Keynote ja auch mal gefragt oder darauf angesprochen und da hieß es, man hätte zum jetzigen Zeitpunkt nichts dazu zu sagen.
Was das ja klingt so nicht gut.
Ja, das ist das normale Marketing-Sprech in so einem Fall. Aber dadurch, dass sie alle Referenzen bis auf eine, glaube ich, von allen Apple-Seiten oder von Apple.com ja gelöscht haben, mal gucken.
Hätte sich auf diesem Event perfekt angeboten.
Ja, vor allem, es ist jetzt ein Jahr her.
Ja. Und es würde mich wirklich interessieren, woran es liegt. Weil da würde es mich wirklich brennend interessieren.
Das ist auch so eine Story, ja, die man dann gerne mal irgendwann lesen würde. Ja. Also wenn sie wirklich sang- und klanglos untergehen sollte oder nie das Licht des Tages erblicken sollte, dann wäre so eine Background-Story mal ganz nett zu lesen. Ja.
Ja. Tja. Das Gleiche, was wir auch nicht vermissen, aber das angekündigte Case für die AirPods, das Ladecase, woran es da liegt, keine Ahnung. Kann ja auch nicht so ein Hexenwerk sein.
Ja, womit ja auch viele gerechnet haben, wäre Nachfolger zu den AirPods gewesen.
Ja, oder zumindest diese Hülle, wie gesagt. Es war ja dann auch zuletzt in der Diskussion, dass zwischen der Hülle, zwischen den Nachfolgern nochmal diese Hülle präsentiert wird und dann, dass wir dann irgendwann später die Nachfolger sehen werden. Aber auch dazu gab es nichts. Ich meine, dann hätte man ja zumindest, auch wenn es sich nicht gelohnt hätte, diese Hülle jetzt auf dem Event vorzustellen, aber man hätte ja danach die sang- und klanglos auf der Homepage veröffentlichen können, die Cases. Pressemitteilung raus und gut wäre gewesen. Aber auch diese beiden Dinge haben wir nicht.
Ja.
Und ein Gerücht hat sich auch nicht bewahrheitet. Es gibt keine Apple Pencil-Kompatibilität bei den vorgestellten Geräten.
Wo ich ja auch fest damit gerechnet habe, nicht jetzt unbedingt, dass es fürs iPhone kommt, aber dass sie da auf jeden Fall zu dem Stift nochmal was auf der Keynote sagen. Und das eventuell, wie gesagt, entweder eine Kompatibilität, alle mit diesem Logitech zum iPhone kommt, oder aber, dass man eventuell nochmal was von iPads gehört hätte. Ja, dass es da ein Update gegeben hätte. Aber da war ja auch nichts, ja.
Na gut, man kann ja davon ausgehen, dass jetzt noch ein Oktober-Event kommen wird mit iPads.
Ja.
Davon kann man ausgehen und was da dann noch gezeigt wird, müssen ja jetzt nicht nur iPads sein, da kann ja auch noch eine Kombination aus irgendwelchen anderen Dingen passieren. Was auch immer.
Ja.
Vielleicht gibt es ja da dann die Ladematte.
Ja.
Vielleicht gibt es ja dann noch iPads mit Wireless Charging. Möglich. Weiß man ja nicht.
Ja.
Man müsste natürlich eine Menge Spulen in das iPad einbauen, damit das funktioniert, weil es ist ja eine größere Aufladefläche. Aber wäre, denke ich, denkbar. Naja. Gut. Ich finde, das war ein gutes Event. Als Fazit, wo wir jetzt zum Schluss unserer Sendung angekommen sind, würde ich sagen, es war ein rundes S-Event. Es war das, was man erwarten konnte. Es waren keine großartigen Überraschungen, ehrlich gesagt. die Überraschung für mich war dann die Dual-SIM-Geschichte. Da habe ich eigentlich nicht so richtig dran geglaubt. Das war so eine kleine Überraschung für mich. Und das R war, wie gesagt, auch die Überraschung aufgrund der sehr guten Features. Also im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein.
Es vor allem, es war sehr kompakt. Ja, sie haben es durchgezogen. Ja. Es war jetzt nichts irgendwie, wo für mich einfach tote Luft war oder es einfach ein Füller war, sondern die haben die Zeit wirklich sehr gut genutzt, meiner Meinung nach. Sie sind auch gar nicht groß jetzt nochmal auf iOS 12 eingegangen, ja, sondern das Thema war schon abgefrühstückt. Sie haben nochmal erwähnt, ja, wann es erscheint. Ja, den Goldmaster haben sie ja gestern, glaube ich, auch noch direkt rausgeworfen.
Ja.
Von daher, das haben sie gut gemacht. Was mich in Bezug auf Dual SIM halt wirklich überrascht hat, ist die zwei SKUs, die sie einfach fahren für China und Rest der Welt.
Mhm.
eSIM, beziehungsweise zwei physische SIMs. Das hat mich halt überrascht, dass sie das machen. Und dass es im Prinzip kein iPhone 9 gab, sondern dass das 10R quasi das neue Standard oder das neue iPhone einfach ist. Das hat mich etwas überrascht. Und so auf dem Papier und von der Keynote her bin ich auf jeden Fall ein 10R-Fan. Und ja, wird mir das, wie schon mehrfach jetzt erwähnt während dem Podcast, definitiv sehr, sehr ausführlich, ja, mit einer Apple Watch 4 im Store angucken. Ja, definitiv. Mhm. Definitiv.
Auf jeden Fall. Ja. Jo, dann würde ich sagen, sind wir doch gut am Ende der Sendung angekommen. Unser Standardtext ist natürlich auch der, wir sind jetzt einen Tag nach der Keynote und sicherlich wird es dann in den nächsten Wochen noch ein paar neue Erkenntnisse geben.
Gibt's noch ein bisschen
und was. Ein paar neue Berichte. Genau. Und das ist ja auch gut, dass immer noch so ein paar Dinge noch rauskommen, damit wir was zu erzählen haben.
Und pünktlich zum Ende habe ich hier anscheinend, oder haben wir Probleme mit der Verbindung, weil du warst ein bisschen abgehackt eben. Worum ich nochmal bitten würde, beziehungsweise wenn ihr Lust oder unsere Hörer darauf Lust haben, könnten sie uns mal einen Kommentar hinterlassen, ob sie im Markt sind für ein neues iPhone und was für sie jetzt nach der Keynote in Frage kommen würde. Und ob eventuell auch ein Apple Watch-Kauf jetzt ansteht. Ja, ich habe jetzt auch schon fast ein Jahr damit geliebäugelt und habe ja gesagt, ich warte drauf, ob eine neue Apple Watch kommt, was die neue Apple Watch kann, wie die Preise für die, ob die 3 dann nach unten durchgereicht wird, wie preislich attraktiv das sein wird. Und mich dann dazu entscheiden, welches Modell es werden wird. Wir hatten am Anfang auch ein bisschen drüber gesprochen. Und da würde ich einfach mal bitten, einen Kommentar zu hinterlassen, wie das bei unseren Hörern aussieht.
Genau. Und wir hatten letztens einen sehr ausführlichen Kommentar zum Thema Smart Home. Zur letzten Folge, da wollte ich noch ganz kurz drauf eingehen, den habe ich mir aufmerksam durchgelesen und fand das sehr wertvoller Beitrag für mich persönlich. Und ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut, was der Sascha einsetzt. Das ist unser Stammhörer, der liebe Geiststreicher, hat einen netten Kommentar geschrieben. Ich wollte es nur anmerken, dass ich das wohl zur Kenntnis genommen habe und dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also auch vielen Dank für den ausführlichen Kommentar an dieser Stelle.
Ja, freut mich immer. Oder uns.
Ja, uns. Gut.
Uns.
Ja, damit wir nicht noch länger ins Schwafeln geraten, würde ich sagen, machen wir das Ding doch für heute dicht und hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.